Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen zu diesem Sonntag. Ja, Lukas hat schon ein paar Bilder gebracht, fand ich ganz interessant, was der Text oder was Lukas da vorgegeben hat, was das Bild da sich selber zusammen generiert hat. Und ich hall ein wenig, soll ich näher dran? Ich hoffe, es ist besser. Ja, jetzt müsste es gehen. Genau. Ich habe euch heute keinen Schauspieler mitgebracht, aber ich lasse euch trotzdem raten, weil ich etwas suche heute. Und ich habe euch mal so ein paar, ja, man könnte es eigentlich Backzutaten mitgebracht. Und ihr dürft ja vielleicht mal versuchen herauszufinden, was ich denn suche. Das erste wäre das hier. Ja, ich glaube, ihr könnt Würfelzucker erkennen dahinter. Und davon brauche ich 0,7 Kilogramm. Bin gespannt, wenn es jetzt schon einer schafft, draufzukommen, was ich suche. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben hier 3,8 Kilo verschiedene Salze. Das wäre die nächste Zutat, die wir benötigen. Noch höre ich nichts. Das hier, auch eine ganz beliebte Backzutat, Eiweiß. Ja, trennt gerade jemand das Eigelb davon. Vom Eiweiß 12 Kilogramm. Also richtig viel. Das ist ein Riesenomelett. Ne? Also richtig, richtig viel. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Hier Butter. Ich würde mal sagen, hier Fett, davon brauche ich 7,5 Kilogramm. So, mal gespannt, ob jetzt schon einer drauf kommt. Mit dem nächsten, da könntet ihr es vielleicht hinbekommen, was ich denn suche. Und zwar brauchen wir jetzt noch 46 Kilogramm Wasser. Habt ihr irgendeine Vorstellung, was ich da eigentlich suche? Ein Mensch, genau. Corinna ist draufgekommen. Das macht einen Menschen aus, der etwa 70 Kilogramm Körpergewicht hat. Der Fettanteil, das wissen wir, der variiert bei manchen. Aber im Wesentlichen, wenn wir so vom Standard ausgehen, könnte man eigentlich sagen, ein Mensch, genau das ist das hier, das macht den Menschen aus, das ist der Mensch. Also ich glaube, ihr würdet alle sagen, wenn ihr diese Zutaten da einfach so vor euch jetzt liegen seht, würde ich sagen, also zum Menschsein, da gehört, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr als einfach nur ja, diese Backzutaten, die wir hier sehen. Aber ich finde es interessant, wenn wir den Menschen auf seine ja, Bestandteile herunterbrechen, dann kommt das hin und dann kommen wir auf diese 70 Kilogramm Körpergewicht. Aber wir wissen auch, okay, es reicht nicht, den Menschen einfach nur ja, zu sagen, er besteht aus diesen Backzutaten und fertig, das war's. Der Mensch, der besteht eigentlich auch aus viel, viel mehr. Und die Bibelstelle, die ich mit euch heute anschauen möchte, die hat damit zu tun. Fand ich ganz interessant, dass das Bild von Lukas, was er gebracht hat, in eine ähnliche Richtung geht. Denn ich möchte mit euch heute einen Psalm angucken, das ist Psalm 8. Und da wird genau diese Frage gestellt, in Psalm 8, was ist der Mensch? So, für die, die sich fragen, warum hat das jetzt hier mit dem Sternbild zu tun und wieso hat das Bild bei Lukas auch so ein nächtliches Szenario generiert, ja, das liegt einfach daran, dass man davon ausgeht, dass dieser Psalm bei Nacht geschrieben wurde. Und warum? Das lesen wir jetzt mal, weil ihr sehen werdet, da ist ein Vers drin, der das ja, deutlich werden lässt, dass das wohl unterm Sternenhimmel geschrieben worden sein muss. Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Werke gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ja, das hier nur als Hinweis, das ist die Schlachterübersetzung. An manchen Stellen variieren manche Übersetzungen einige Worte, weil das Hebräische, glaube ich, ganz bewusst ein bisschen doppeldeutig ist in manchen Stellen. Ich möchte hier darauf hinweisen, ich habe im Sommer 2012 in der Bibelschule eine ganze Sommerarbeit über diesen Text geschrieben. Was ich heute alles bringe, ist bei weitem nicht alles, was ich da geschrieben habe, aber ich muss es sehr einkürzen. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr den Psalm noch weiter vertiefen wollt unter der Woche nach der Predigt, dann würde ich veranlassen, dass ich die PowerPoint und die Sommerarbeit mit rumschicke. Und dann könnt ihr selber nochmal weiter vertiefend da den Psalm für euch durcharbeiten, wenn ihr das mögt. Aber heute muss ich an manchen Stellen einfach ein bisschen kürzer machen, weil wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Ja, Psalm 8, wir fangen einfach mal an, Vers 2. Da wird das Ganze so eingeleitet mit den Worten: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Und man merkt, oder wenn man das hebräische Wort für Herrscher hier anschaut, dann ja, wird deutlich, Gott wird hier als der Herrschende dargestellt oder mit seinem Gottesnamen vorgestellt, der Herrschende ist. Ja. Und dann stellt sich die Frage, ja, über was herrscht Gott denn? Ja. Und wenn wir den Text weiterlesen, der herrscht auf der ganzen Erde und die Hoheit hat er über die ganzen Himmel gesetzt. Ja, also da merken wir, da wird Gott als Herrscher, als Schöpfer vorgestellt, der über seine Schöpfung hier herrscht. Ja, und wir finden immer wieder so Andeutungen im Text, wo die Schöpfung immer wieder neu aufgegriffen wird. Beim Nachthimmel, bei Sonne, beim Mond, bei den Sternen, bei den Tieren später, bei den Fischen, bei den Vögeln. Also das durchzieht den ganzen Psalm, dieses Gott ist der Schöpfer. Ja. Und dann Vers 2, den wir jetzt hier einleitend haben, da fällt etwas auf, wenn ihr hier das mal euch in der gesamten Übersicht anguckt, also der ganze Psalm hier nochmal euch auf eine Folie gequetscht, dann werdet ihr sehen, dass der Vers am Anfang und am Ende ja, eigentlich nochmal vorkommt. Es wird eigentlich vom Wortlaut genauso wiederholt. Und wenn wir ja, die hebräische literarische Kunst uns da anschauen, dann hat das auch immer einen ganz besonderen Zweck. Also das ist dann ein Stilmittel. Und das Stilmittel, weil das wiederholt wird, das nennt man dann Inklusion. Und was will man damit deutlich machen? Es bedeutet einfach, Vers 2 und Vers 10 stellt uns das Hauptthema des gesamten Psalmes vor. Und es ist der herrschende Gott, der über seine Schöpfung regiert. Das ist das, was der Psalm uns eigentlich als allererstes deutlich machen möchte. Gott ist der herrschende Schöpfer, der über seine Schöpfung regiert. Ich habe das einfach auch jetzt mal ganz plump als ersten Punkt für uns festgehalten. Gott ist der Herrscher über Himmel und Erde. Ja, jetzt fragst du dich, ja, was hat das mit der Frage, was ist der Mensch, was hat das damit zu tun? Naja, eigentlich will das nur ausdrücken, dass wir uns mal bewusst sind, in was für einer Situation leben wir eigentlich. Wir leben in einer Welt, die von einem Gott geschaffen wurde und der über diese Schöpfung auch regiert. Ja, das soll uns erstmal deutlich machen, welchen Stellenwert haben wir da eigentlich erstmal. Wenn wir den Psalm jetzt so ein bisschen weiter verfolgen, dann drängt sich für mich so die nächste Frage auf. Wir sehen, okay, Gott, der ist der Herrscher und er ist der Herrscher über Himmel und Erde, wie es Vers 2 sagt. Und dann kommt die Frage, wodurch zeichnet sich denn diese Herrschaft Gottes aus? Und jetzt kommt ein Vers, der, finde ich, passt irgendwie überhaupt nicht. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Das ist irgendwie erstmal ganz komisch. Also versteht man irgendwie nicht. Und ich frage mich natürlich, ja, zu welchem Zweck steht das denn jetzt da? Also hier lesen wir, Gott hat sein Lob aus Kindermündern und Säuglingsmündern bereitet. Und was für einen Effekt hat das? Und dann schreibt er, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Und dann merkt man, okay, was willst du von mir? Also das kommt so in mir auf, wenn ich mir diesen Text immer so durchlese. Und ich habe mir gedacht, ich zeige es euch mal grafisch oder will euch erklären oder grafisch ein bisschen darstellen, was will hier eigentlich deutlich gemacht werden. Also wir haben gelesen, da sind Säuglinge und Babys. Die habe ich hier mal ganz, ganz klein gemacht. Und auf der anderen Seite, da haben wir Widersacher und Feinde, die sind schlecht gelaunt, die sind böse und sauer und die sind ganz, ganz groß. Ja, also die Feinde, die sind erwachsen, die werden noch Waffen haben und die ja, sind auch nicht gut gelaunt und sind gegen Gott. Und jetzt sagt der Psalm ja, aus dem Mund von Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Also da sehen wir, okay, da kommt ganz großes Lob von den kleinen Babys. Riesengroß. Und was wird über die Feinde gesagt? Wisst ihr es noch? Die schweigen. Das führt dazu, dass der Feind zum Schweigen gebracht wird. Das heißt, beim Feind ist nichts. So, und dann merken wir, das ist auch wieder ein Stilmittel, wo etwas Kleines, etwas ganz Großes bewirkt. Und etwas, was denkt, dass es groß ist, was Kleines bis fast gar nichts bewirkt. Ja? Also merken wir, das ist so ein Bild, was eine ja, gegenläufige Gegenüberstellung darstellen soll. Psalm 8, Vers 3, der soll verdeutlichen, welche geringen Mittel Gott ausreichen, um dennoch seine Größe deutlich werden zu lassen. Es reicht Gott aus, dass Babys völlig ja, unverständliche Worte von sich geben. Das reicht aus für Gott, solange es Lob an ihn ist, reicht ihm das völlig aus und ist dadurch mächtiger als die mächtigsten Feinde, die sich gegen Gott stellen. Ja, es soll verdeutlichen, welche geringen Mittel Gott ausreichen. Ich habe noch zwei Kommentare von einigen Auslegern hier, die machen es auch noch mal deutlich. Wiersbe sagt zum Beispiel, Jahwe ist so groß, dass er seinen Lobpreis Säuglingen und Kindern anvertrauen kann und dennoch nicht seiner Herrlichkeit beraubt wird. Ja, also Gott hat kein Problem, das Kindern anzuvertrauen. Es wird nicht dadurch geschmälert, ist überhaupt kein Problem. Noch ein weiterer Kommentar von Lampater. Herrlicher könnte er seine Überlegenheit nicht kundtun als eben dadurch, dass er der Macht und dem Trotz der Empörer dieses hilflose Stammeln der Kindlein entgegenstellt. Es liegt ein Stück göttlichen Humors darin, dass er all seinen Feinden gegenüber ausgerechnet diesen Trumpf ausspielt. Ja, also er sieht da drin auch so ein bisschen, okay, Gott macht sich so ein bisschen lustig über seine Feinde, der ihn sagt, du, ich kann euch gegen Babys antreten lassen, ihr verliert gegen die. Warum? Weil sie mich loben. Erste Korinther 1, Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ich finde, dieser Bibelvers macht es auch deutlich. Gott genügt das Schwache, Gott erwählt sich das Schwache, um sich selber in seiner Herrlichkeit deutlich zu machen und darzustellen. Nun, die große Frage ist ja natürlich, was hat das jetzt mit mir zu tun, was hat das mit uns zu tun, die wir hier sitzen? Und ich habe es mal folgendermaßen ausgedrückt. Gott ist Herrscher über Himmel und Erde. Er regiert. Und wenn schon Babys in der Lage sind, Gott zu loben und zu preisen, und wir haben es gerade gesungen, ja dann auch ich. Wenn Babys schon dazu in der Lage sind, dann sollen wir das erst recht tun. Ja? Wenn die Sterne dich lobpreisen, dann auch ich. Gott ist Herrscher über Himmel und Erde und wir haben die Aufgabe, ihn als seine Geschöpfe zu lobpreisen. Und ich glaube, das ist die Urbestimmung von uns Menschen, dass wir eigentlich den Sinn und Zweck haben, unserem Schöpfer Lob und Ehre zu bringen. Und all die Menschen, die das nicht erkennen, die werden nie ein Ziel und einen Sinn im Leben haben. Gott ist Herrscher über Himmel und Erde und wir haben die Aufgabe, ihn als seine Geschöpfe zu preisen. Ich habe hier ein Bild euch mitgebracht, da geht es insbesondere um die Rolle der Person hier links im Bild. Ihr seht hier ein Orchester mit Geigen, rechts sehen wir eine Querflöte. Weiß jemand, was welche Flöte das ist, die hier links im Bild ist? Die Piccolo-Flöte, da sind die Musiker, die wissen genau Bescheid. Und die Piccolo-Flöte ist nach meinem Wissensstand das kleinste mögliche Instrument. Stimmt das, Stefanie Willnitz? Ich vermute, es ist das. Ich glaube, Triangel ist vielleicht auch noch recht klein. Aber Piccolo-Flöte, Triangel, das spielt so in dieser ganz, ganz kleinen Kategorie mit. Also es ist, man könnte fast sagen, wenn man es neben so einen Kontrabass stellt oder so, also es ist ja völlig unbedeutend, ja, wenn man jetzt so den Größenvergleich darstellt. Und Corrie ten Boom hat mal einen Satz dazu gesagt, den fand ich sehr, sehr bemerkenswert, den möchte ich euch hier weitergeben. Sie schreibt, Gott will, dass wir ihn loben, wie unsere Umstände auch sein mögen. Das erinnert mich an einen berühmten Dirigenten bei einer Orchesterprobe mit Hunderten von Musikern, Instrumenten und einem gewaltig großen Chor, der von einer Orgel auch noch begleitet wurde, bei der alle Register gezogen waren, spielte ein Mann das Piccolo. Diese kleine, süße Flöte, verschwindend gering im Vergleich zu den anderen. Er saß auf einem Plätzchen ganz hinten und dachte bei sich selbst, auf mich kommt es eigentlich gar nicht an. Ja, und hörte auf zu spielen und plötzlich klopfte der Dirigent ab, Totenstille. Wo ist das Piccolo? Rief er. Mit seinem scharfen Gehör hat er die entsprechenden Töne vermisst. Wie steht es mit Ihnen? Vielleicht meinen Sie, Sie wären bedeutungslos und lebten in einem verborgenen Winkel, und doch wartet Gott auf Ihren Lobpreis. Er hört darauf und die Musik des ganzen Weltalls wird reicher und lieblicher dadurch, dass Sie ihm das Beste geben, was Ihnen gehört. Ja, Corrie ten Boom hat das formuliert und ich finde, es macht sehr deutlich, Gott ist Herrscher über Himmel und Erde. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir als seine Geschöpfe ihm den Lobpreis bringen, der ihm zusteht. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter im Psalm. Wir sind bei Vers 4 mittlerweile. Und da lesen wir, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Das ist jetzt der Vers, der eigentlich deutlich macht, okay, dieser Psalm wird wohl bei Nacht geschrieben worden sein, weil hier eben Mond und Sterne angeschaut werden. Und wir sehen ab Vers 4, bisher haben wir Gott betrachtet, dann haben wir sein Lob betrachtet, dass er eben durch die Säuglinge sich gegen seine Widersacher bereitstellt. Und ab Vers 4 sehen wir nun wird der Blick geschwenkt auf das, was Gott erschafft, das, was er in seiner Schöpfung vollbracht hat. Und der Psalmist führt dem Leser hier den gewaltigen Schöpfungsakt, den wir in 1. Mose auch lesen, von Sonne, Mond und Sterne vor Augen. Und eine Sache, die finde ich ganz interessant, hier ist ein Stilmittel wieder drin, nämlich, ganz schlimmes Wort, Aposiopese. Also, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, diesen Namen, aber was meint es? Aposiopese ist ein Stilmittel, das besagt, es werden Wörter ganz bewusst aus- oder weggelassen. Ja, also wenn ihr euch den Satz nochmal anschauen würdet, warum wird das Stilmittel benutzt? Es dient dazu, um die nächste Frage einzuleiten. Und wie das gemacht wird, das finde ich genial, das versuche ich euch darzubringen. Der Satz ist streng genommen eigentlich unvollständig. Ne? Also Aposiopese sagt, da werden Wörter weggelassen und man merkt, der Satz, der ist unvollständig und der Satz müsste eigentlich lauten, wenn ich das Werk deiner Finger betrachte, dann kommt in mir die Frage auf, was ist der Mensch? Und jetzt ist die Frage, warum lässt David hier ganz bewusst diesen Satzteil weg? Also ich habe es euch da unterstrichen, dieses in mir kommt die Frage auf. Warum lässt er das weg? Warum macht der Psalmist das in dieser Stelle? Also stellt euch mal vor, ich fange an, einen Satz zu sprechen und tue ihn gar nicht bis zu Ende aus. Sprechen. Genau, da hat es jemand begriffen. Ja? Also hier wird der Satz verstummt, also das ist Verstummen der Satz, des Satzendes, das macht deutlich, dass David ins Stocken gerät, wegen der Größe, die er auf einmal vor Augen hat. Wenn ich das Werk deiner Finger betrachte, dann, was ist der Mensch? Merkt ihr das, wie diese Stocken im Kopf anregt und man merkt, okay, irgendwas beschäftigt David gerade ganz heftig und er wird sich der Größe Gottes bewusst. Ja? Also dieses Stilmittel soll bezwecken, dass sich beim Anblick der gewaltigen Schöpfer nun eine stockende Frage im Menschen aufdrängt. Und dann kommen wir eben zu Vers 5. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Ja. Hier interessant, im Hebräischen steht das Wort Enosch. Und das ist der sündige, feindselige, böse Mensch. Und dann kommt das nächste Stilmittel, nämlich der Parallelismus. Es kommt der gleiche Satz eigentlich nochmal, nur anders ausgedrückt. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Eigentlich genau die gleiche Ausdrucksweise, nur umformuliert. Ja. Und hier bei Menschensohn, da steht nicht Enosch, sondern hier steht Ben Adam. Und Ben Adam, das wird am häufigsten eigentlich im Buch Hesekiel benutzt, fast über 100 Mal. Da wird Hesekiel angesprochen, du Menschensohn, sage voraus dies und das. Es gibt 2, 3 Stellen, da wird Ben Adam auch für ganz gewöhnliche Menschen benutzt. Aber hier interessant, im Neuen Testament ist das der häufigste Titel, den Jesus sich selbst als Messias gibt. Jesus nennt sich 76 Mal, ein bisschen weniger, weil die Apostel schreiben auch darüber, aber bis zu 76 Mal wird im Neuen Testament hier der Titel des Messias benutzt für Menschensohn. Das heißt, wir sehen hier schon in Vers 5, hier wird der Menschensohn, der Messias, angedeutet. Wie gesagt, ihr könnt in meiner Sommerarbeit, da habe ich noch deutlich mehr geschrieben. Ich werde nicht allzu viel jetzt darauf eingehen, ich werde es später nochmal aufgreifen. Aber ich habe mir noch dieses Wort da hinten angeschaut. Was ist der Mensch, dass du in ihn gedenkst, und des Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast? Und das ist ganz interessant, was dieses Wort bedeutet. Da haben wir das Wort Pakat. Und das kann man auch übersetzen mit dem Wort mustern oder suchen, untersuchen oder auch zuwenden und vermissen. Und das, finde ich, ist ein sehr tiefgreifender Ausdruck. Weil hier deutlich wird, was ist der Mensch, was ist der böse, sündige und feindselige Mensch, dass du an den noch denkst? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du einen Feind vor Augen hast oder jemanden, der dir Böses will, dann verdränge ich den eigentlich eher in Gedanken, dann will ich gar nicht an den denken. Und Gott aber sagt, ich gedenke an diesen bösen Menschen. Und was ist des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Was ist des Menschen Sohn, dass du dich ihm zuwendest, dass du ihn vermisst? Ja. Also ich finde das ziemlich stark, was hier deutlich wird. Gott vermisst den Menschen. Gott vermisst den Menschen. Und ich habe es mal hier als zweiten Punkt so festgehalten, dieser mächtige Herrscher, der uns in den ersten Versen vorgestellt wird, der sehnt sich nach uns. Der sehnt sich nach uns, die wir hier sitzen. Aber das Schöne ist, Gott bleibt da nicht stehen. Der sehnt sich jetzt nicht nur nach uns und hat irgendwie Liebeskummer und weint jetzt da irgendwo ganz einsam in seinem Bettchen. Nein, Gott wird aktiv. Gott bleibt da nicht. Gott wird aktiv. Und ich habe hier mal die Verse aus 1. Johannes 4 genommen. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Also wir sehen, Gott, der bleibt nicht nur dabei, dass er uns vermisst, sondern er bringt seinen eingeborenen Sohn, damit wir durch ihn leben möchten. Gott, der mächtige Herrscher, der sehnt sich nach uns und er öffnet uns den Zugang zu ihm durch Jesus, durch seinen Sohn. Ja, ich habe euch hier mal was mitgebracht auf diese Frage, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, also was ist der Mensch? Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Antworten, wenn wir so in die Welt schauen. Ja, wir haben links oben haben wir Charles Darwin, den Begründer der Evolutionstheorie, in der Mitte haben wir Napoleon, rechts unten haben wir ja, einen x-beliebigen Chef, den wir uns vorstellen dürfen. Und dazu mal ein Kommentar, was haben denn diese Personen heutzutage, oder was sagen denn diese Personen von damals und was wird auch heutzutage gesagt auf die Frage, was ist der Mensch? Ja, was ist der Mensch? Je nachdem, wie wir diese oder wem wir diese Frage stellen, werden wir unterschiedliche Antworten bekommen. Aus Sicht eines Evolutionisten sind wir wenig mehr als mutierte Schimpansen. Von dem Engländer Gilbert stammt das Zitat: Der Mensch Darwins ist, auch wenn er sich gut benimmt, bestenfalls ein rasierter Affe. Andere sprechen vom Menschen als einem Tippfehler der Evolution oder einem Vagabunden am Rande des Universums. Das ist das, ja, was Evolutionisten oder Atheisten dann vertreten. Für einen militärischen Strategen sind wir Weichziele im Gegensatz zu harten Zielen, wie zum Beispiel Gebäude. Ja, Napoleon soll einmal an einem sterbenden Soldaten vorübergegangen sein und gesagt haben, wertloses Menschenmaterial. Harte Ansicht. Für unseren Arbeitgeber fallen wir, etwas überspitzt gesagt, unter die Rubrik Human Resource, was so viel bedeutet wie Rohstoff Mensch. Ja, also wir sind so viel wert, wie wir leisten. Aber ist das alles, was uns als Menschen ausmacht? Sind wir ja, nur das wert, was wir leisten? Sind wir nur rasierte Affen? Sind wir nur wertloses Menschenmaterial? Wenn wir hier den Blick zu David überschwenken. David, König von Israel, fragt Gott in Psalm 8, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Dessen Antwort in der Bibel lautet ganz anders als die Antworten, die wir von den Menschen gewohnt sind. Für Gott sind wir viel mehr als das, was wir im Spiegel sehen. Er hat uns in liebevoller Weise als Individuen geschaffen und mit zahlreichen Gaben und kreativen Möglichkeiten ausgestattet. Wir tragen sozusagen seinen Fingerabdruck. Wir sind ihm so wertvoll, dass er das Kostbarste für uns gegeben hat, was er besaß. Seinen einzigen Sohn Jesus Christus, das war erforderlich, damit wir rein von unserer Sünde werden können, die uns unannehmbar machte für Gott. Der mächtige Herrscher sehnt sich nach uns. Und der ermöglicht uns den Zugang zu ihm durch seinen Sohn, Jesus Christus. Ich möchte mit euch doch einen dritten Teil anschauen, die Psalmverse zu Ende lesen. Wir lesen mal die Verse 7 bis 9 in einem Durchgang. Du hast ihn, also den Menschen, zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Und wieder sehen wir, wie David uns die schöpferischen Werke Gottes vor Augen malt. Ja. Der Unterschied ist, diesmal wird gesagt, der Mensch ist der Herrschende. Und da fragt man sich jetzt auch, ja, wie ist denn das jetzt möglich? Hebräer 2, Vers 8 bis 9 sagt es, wir sehen aber Jesus, und alles hast du Gott unter seine Füße geworfen. Ja, also hier wird auch vom Neuen Testament her ganz klar deutlich gemacht, diese Verse sind auf Jesus zu beziehen. Wir sehen Jesus und du hast alles seinen Füßen unterworfen. Ähnlich auch Philipper 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Also wir sehen hier, Christus wird die Herrschaft Gottes übernehmen und Christus hat die Herrschaft Gottes schon übernommen. Das ist der dritte Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Und jetzt ist aber die Frage, ja, was hat das wieder mit mir zu tun? Jesus ist doch hier der Herrschende und nicht der Mensch. Jesus ist halt sehr besonders und ja, er war Mensch, aber er ist irgendwie doch auch göttlich. Und was hat das mit uns Menschen jetzt zu tun? Was haben wir denn davon? Und hier möchte ich euch jetzt einfach nur einen Schwall an Bibelversen mal geben, die was deutlich machen sollen, was das mit uns zu tun hat. 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Lukas 19, Vers 7, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Offenbarung 3, Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Offenbarung 5, Vers 10, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren, Offenbarung 20, Vers 6. Merkt ihr, was all diese Verse ausdrücken? Was werden wir tun? Wir werden mit ihm regieren. Wir werden mit ihm herrschen. Also wenn du dich fragst, was hat das mit uns zu tun, wenn Christus hier die Herrschaft besitzt und innehat, dann heißt das ganz einfach, oh, ich habe noch einen. Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, also hier wird deutlich, Christus, der hat die Herrschaft inne, aber wir dürfen mit Christus zusammen herrschen. Und das ist der eigentliche Ursprungsgedanke, den Gott schon von Anfang an für uns Menschen hatte. Er wollte von Anfang an mit uns regieren und herrschen. Aber weil wir gesagt haben, nee, wir wollen es alleine probieren, hat Gott gesagt, gut, okay, dann lasse ich euch. Und dann hat das Unglück seinen Lauf genommen und dann kommt Gott und sagt, nein, ich will euch wieder in diesen Zustand zurückführen. Aber damit das möglich ist, da müsst ihr Christus annehmen und dann dürfen wir zusammen mit Christus herrschen. Ich habe zum Abschluss hier ein Beispiel von einem gläubigen Richter, der auf dem Sterbebett seine letzten Worte hier an einen Pfarrer weitergegeben hat. Und von ihm heißt es, ein gläubiger Richter, der lag im Sterben. Als ein Pastor ihn besuchte, fragte ihn der Kranke, wissen Sie, was es heißt, Miteigentümer zu sein? Und der Pfarrer antwortet, nein, von Gesetzen verstehe ich nicht so viel, aber dafür ein bisschen mehr von Gnade. Ja, und der Richter sagt nun, fuhr der Sterbende fort, wenn Sie und ich gemeinsame Besitzer einer Farm wären, könnte ich nicht zu Ihnen sagen, dieses Feld gehört Ihnen, dieser Teil, und jenes gehört mir, die Wiese dort gehört Ihnen und diese ist mein. Das geht nicht, sondern das ganze Areal und alles, was darauf wächst, würde uns gemeinsam gehören. Und darüber habe ich heute nachgedacht und das hat mein Herz mit unaussprechlicher Freude erfüllt. Alles, was Jesus Christus besitzt, gehört auch mir. Alles, was er hat, ist auch mein und wir werden alle in Ewigkeit in gleicher Weise von allem teilhaben. Alles, was ihm gehört, ist mein, alles, was er hat, gehört auch mir. Das ist ein Miteigentümer. Und merken wir jetzt so langsam, was Gott eigentlich für ein großartiges Geschenk uns macht. Wir, die wir seine Feinde waren. Er nimmt uns und macht uns dieses Geschenk, dass wir alles, was Christus gehört, auch uns gehören darf. Christus wird die Herrschaft Gottes übernehmen und wir dürfen zusammen mit Christus herrschen. Alles, was ihm gehört, gehört auch uns. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen, was wir aus Psalm 8 so ein bisschen für uns festhalten können. Als erstes haben wir festgehalten, Gott ist Herrscher über Himmel und Erde und deshalb ist es unsere Bestimmung und Aufgabe, ihn als seine Geschöpfe zu preisen. Wir haben als zweites festgehalten, der mächtige Herrscher, der sehnt sich nach uns, der will Kontakt mit uns haben und das ermöglicht er uns durch den Zugang durch Jesus. Und als drittes haben wir festgehalten, Christus, der wird die Herrschaft Gottes übernehmen und wir dürfen zusammen mit Christus herrschen.